Kurz und gesund, der kompakte Gesundheitstipp. Wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich und auf den Punkt gebracht.
Hi und herzlich willkommen zu Kurz und gesund, einem Podcast von Fokus Gesundheit. Ich bin Davida Fernandes aus der Fokus Gesundheit Redaktion und ich recherchiere jeden Monat für euch, was ihr für eure Gesundheit tun könnt. In dieser Folge geht es um Glück. Gerade wenn man viel auf Social Media unterwegs ist, wirkt es oft so, als wäre genau das der Maßstab. Ein gutes Leben fühlt sich gut an. Möglichst oft, möglichst konstant. Und wenn das nicht klappt, landet die Erklärung, warum das so ist, schnell bei einem selbst. Ich kriege das nicht richtig hin. Ich bin zu gestresst. Ich komme nicht zur Ruhe. Wenn man sich das genauer anschaut, wird aber eines deutlich. Glück ist kein Zustand, den man erreichen und dann festhalten kann. Und für unsere Gesundheit ist etwas anderes viel entscheidender. Nicht wie oft wir uns gut fühlen, sondern wie gut wir nach Belastung wieder in einen Zustand zurückfinden, in dem wir klarkommen. Und genau an dieser Stelle wird ein anderer Begriff interessant, Resilienz. In dieser Folge geht es darum, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Glück sprechen, warum es nicht als Dauerzustand funktionieren kann und warum für unsere Gesundheit etwas anderes entscheidender ist als das möglichst häufige Gefühl von Glück. Der Gesundheitstipp dieser Folge lautet, es geht nicht darum, dauerhaft glücklich zu sein, sondern damit zurechtzukommen, wenn ihr es mal nicht seid. In der Forschung wird unter Glück meist nicht ein einheitlicher Zustand verstanden, sondern zwei unterschiedliche Ebenen. Zum einen geht es um kurzfristige emotionale Zustände wie Freude, Erleichterung oder Begeisterung. Diese werden als positiver Affekt bezeichnet. Sie entstehen in konkreten Situationen, verändern sich schnell und klingen wieder ab. Zum anderen gibt es die Lebenszufriedenheit, also die übergeordnete Einschätzung, wie stimmig oder gelungen das eigene Leben insgesamt erscheint. Diese wird häufig über einfache Skalen erfasst, etwa mit der Frage, wie zufrieden man alles in allem mit seinem Leben ist. Beide Ebenen werden im Alltag oft vermischt, folgen aber unterschiedlichen Mechanismen. Und vor allem, keine von beiden ist als stabiler Dauerzustand angelegt. Das hat mit der Funktionsweise zentraler neurobiologischer Systeme zu tun. Positive Emotionen entstehen nicht durch einen einzelnen Botenstoff, sondern durch das Zusammenspiel mehrerer Prozesse. Eine zentrale Rolle dabei spielt das dopaminerge System. Dopamin ist ein Neurotransmitter und reagiert nicht auf einen Zustand wie Glück, sondern auf Veränderung, genau gesagt auf den Unterschied zwischen dem, was erwartet wird und dem, was tatsächlich eintrifft. Fällt ein Ergebnis besser aus als erwartet, steigt die Aktivität. Fällt es schlechter aus, sinkt sie. Auf diese Weise unterstützt die Ausschüttung von Dopamin vor allem Lernprozesse. Das Gehirn passt seine Erwartungen an und gewichtet, welche Erfahrungen künftig relevant sind. Entscheidend ist also nicht der Zustand selbst, sondern die Veränderung in Richtung besser als gedacht. Genau daraus ergibt sich ein wichtiges Prinzip. Positive Gefühle nutzen sich ab. Was zunächst als Verbesserung erlebt wird, verliert mit der Zeit an Intensität, weil sich die Erwartungen verschieben. Dieser Prozess wird als hedonische Adaption beschrieben. Nach positiven Veränderungen, etwa einer neuen Beziehung, einem Ortswechsel oder einem beruflichen Erfolg, steigt das Wohlbefinden zunächst an. Mit der Zeit wird dieser neue Zustand jedoch zur Referenz, an der weitere Erfahrungen gemessen werden. Das emotionale Niveau kehrt in Richtung eines individuellen Ausgangswertes zurück. Parallel dazu arbeitet das Stresssystem, das für die Regulation mindestens genauso relevant ist wie die Systeme, die mit positiven Emotionen verbunden sind. Wird eine Situation als unsicher, unkontrollierbar oder sogar potenziell bedrohlich bewertet, aktiviert sich unter anderem die sogenannte HPA-Achse, ein Regelkreis zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde. In der Folge wird Cortisol ausgeschüttet, ein Stresshormon. Die Aufmerksamkeit fokussiert sich und der Körper wird in einen Zustand erhöhter Bereitschaft versetzt. Kurzfristig ist das total funktional und sinnvoll, weil es hilft, mit Anforderungen umzugehen. Problematisch wird es dann, wenn dieser Zustand anhält und wir ihn nicht mehr verlassen können. Wenn Aktivierung zur Grundlinie wird und Erholungsphasen fehlen, dann steigt langfristig das Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen. Vor diesem Hintergrund verschiebt sich die Perspektive auf Glück. Die entscheidende Frage ist also nicht, wie häufig positive Zustände auftreten, sondern wie flexibel unser System insgesamt arbeitet. Also wie gut es gelingt, nach Phasen der Aktivierung wieder in einen Zustand zurückzufinden, in dem Orientierung, Handlungsfähigkeit und Regulation möglich sind. Genau diese Fähigkeit wird als Resilienz beschrieben. Gemeint ist damit nicht Stabilität im Sinne von immer ausgeglichen, sondern die Fähigkeit zwischen Aktivierung und Beruhigung zu wechseln. Diese Dynamik lässt sich übrigens auch physiologisch beobachten, etwa über die Herzratenvariabilität. Sie beschreibt die zeitlichen Schwankungen zwischen einzelnen Herzschlägen. Eine höhere Variabilität gilt als Hinweis darauf, dass das autonome Nervensystem flexibel reagieren kann, also sowohl aktiv als auch wieder herunterreguliert sein kann. Eine geringere Variabilität hingegen wird unter anderem mit erhöhter Stressanfälligkeit in Verbindung gebracht. Warum diese Rückregulation nicht immer gelingt, lässt sich auch über frühe Bewertungsprozesse im Gehirn erklären. Eingehende Reize werden zunächst schnell und vereinfacht bewertet, unter anderem in der Amygdala. Diese Bewertung erfolgt oft, bevor eine bewusste Einordnung durch den präfrontalen Kortex möglich ist. Der Körper reagiert also häufig, bevor klar ist, warum. In der Alltagssprache wird dieses Phänomen oft mit dem Begriff Trigger beschrieben. Reize, die eine besonders starke Aktivierung auslösen, weil sie mit früheren Erfahrungen verknüpft sind. Der Begriff ist wissenschaftlich nicht klar definiert, beschreibt aber ein belegbares Prinzip, dass bestimmte Reize schneller und intensiver verarbeitet werden als andere. Als Gegenbegriff dazu hat sich in den letzten Jahren, vor allem in den sozialen Medien, der Begriff Glimmer etabliert. Gemeint sind damit Reize, die eher in die entgegengesetzte Richtung wirken, also eine leichte Beruhigung unterstützen. Auch dieser Begriff ist nicht standardisiert. Die zugrunde liegende Idee lässt sich jedoch einordnen. Bestimmte Reize können parasympathische Prozesse begünstigen und so dazu beitragen, dass sich die Atmung verlangsamt, die Muskelspannung nachlässt und die Aufmerksamkeit wieder in Richtung Regulation verschiebt. Entscheidender ist dabei weniger der Begriff selbst als die zugrunde liegende Beobachtung, dass das Nervensystem nicht gleichförmig reagiert, sondern kontextabhängig und erfahrungsgeleitet. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die Vorstellung, sich möglichst oft glücklich zu fühlen oder glücklich fühlen zu müssen, problematisch sein kann. Studien zu Perfektionismus und emotionalen Erwartungen zeigen, dass hohe Ansprüche an das eigene Erleben mit einer erhöhten psychischen Belastung einhergehen können. Der Versuch, positive Zustände zu stabilisieren oder negative möglichst zu vermeiden, erzeugt zusätzlichen Stress. Und genau dieser Druck kann die Regulation zusätzlich erschweren. Wichtig dabei ist aber eine klare Abgrenzung. Das, worüber wir hier gerade sprechen, beschreibt normale Schwankungen im Erleben in der Stressregulation. Wenn Anspannung, Niedergeschlagenheit oder Erschöpfung über längere Zeit anhalten, sich nicht mehr verändern oder den Alltag deutlich einschränken, kann mehr dahinter stecken, etwa eine Depression oder zum Beispiel eine Angststörung. Das sind medizinische Zustände mit komplexen neurobiologischen und psychologischen Ursachen. In solchen Fällen geht es nicht darum, sich besser zu regulieren oder mehr zu versuchen, sondern darum, Unterstützung zu bekommen. Wenn man diesen Zusammenhang zwischen Aktivierung und Regulation des Nervensystems ernst nimmt, verschiebt sich auch der Blick darauf, was im Alltag tatsächlich hilfreich sein kann. Es geht weniger darum, gezielt positive Gefühle herzustellen und mehr darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen das Nervensystem nach Aktivierung wieder in einen regulierten Zustand zurückfinden kann. Ein zentraler Ansatzpunkt liegt dabei in der Art, wie wir mit unseren eigenen Reaktionen umgehen. Viele Stressreaktionen verstärken sich nicht durch das ursprüngliche Gefühl selbst, sondern durch die Bewertung, die unmittelbar darauf folgt. Aus Anspannung wird dann schnell ein innerer Kommentar. Warum reagiere ich schon wieder so? Ich müsste doch längst alles im Griff haben. Diese zweite Ebene erhöht die Aktivierung des Nervensystems zusätzlich. Ein erster Schritt besteht deshalb darin, Reaktion und Bewertung voneinander zu trennen. Nicht um das Gefühl zu relativieren oder wegzuerklären, sondern um es möglichst nüchtern einzuordnen. Sätze wie, mein Körper ist gerade angespannt oder ich merke, dass ich unter Druck stehe, wirken unspektakulär, haben aber einen messbaren Effekt. Studien zeigen, dass dieses Benennen die Aktivität in stressrelevanten Hirnregionen reduzieren kann. Es entsteht eine Distanz und damit die Möglichkeit, anders zu reagieren. Gleichzeitig stößt rein kognitive Regulation in stark aktivierten Zuständen schnell an ihre Grenzen. Der Körper reagiert schneller als das bewusste Denken. Deshalb setzen viele wirksame Strategien direkt an physiologischen Prozessen an. Ein Beispiel ist die Atmung. Wenn die Ausatmung etwas langsamer ist als die Einatmung, verschiebt sich das Gleichgewicht im autonomen Nervensystem in Richtung Beruhigung. Das ist nicht nur ein einfacher Entspannungstrick, sondern ein direkt beeinflussbarer Mechanismus. Auch die bewusste Ausrichtung der Aufmerksamkeit kann helfen, wenn der Fokus gezielt auf die Umgebung gelenkt wird. Auf visuelle Details, Geräusche oder Körperkontakt verlässt das System kurzfristig die enge, problemzentrierte Verarbeitung. Die Situation an sich verändert sich dadurch natürlich nicht, aber die Art, wie wir sie verarbeiten können. Ein weiterer Faktor ist Vorhersehbarkeit. Das Nervensystem reagiert besonders sensibel auf Unsicherheit. Unklare Situationen können stärker aktivieren als belastende, aber einschätzbare Bedingungen. Feste Abläufe, wiederkehrende Strukturen oder kleine Routinen reduzieren nicht die Anforderungen selbst, verändern aber, wie stark sie als belastend erlebt wird. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf individuelle Muster. Welche Situationen führen regelmäßig dazu, dass euer System hochfährt? Und gibt es Reize, die unabhängig von ihrer Bezeichnung zuverlässig eine leichte Entlastung bringen? Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, bestimmte Geräusche, Lichtverhältnisse, Bewegungen, Orte oder kurze soziale Interaktionen. Entscheidend ist nicht ihre objektive Qualität, sondern ihre Wirkung im konkreten Moment. Solche Reize lassen sich gezielt nutzen, nicht um einen bestimmten Zustand zu erzeugen, sondern um den Übergang aus der Aktivierung zu erleichtern. Gerade dieser Übergang ist oft der entscheidende Punkt. Regulation bedeutet nicht, sich sofort gut zu fühlen, sondern überhaupt wieder in einen Zustand zu kommen, in dem wir die Aktivierung abbauen können. Ein Punkt, der oft übersehen wird: wir regulieren uns nicht alleine, sondern miteinander. Die Stimme anderer, ihre Mimik, wie schnell oder langsam sie sprechen und einfach ihre Anwesenheit wirken direkt auf unseren Körper und unser Nervensystem. Dabei zählt weniger, wie viele Kontakte du hast, sondern wie sie auf dich wirken. Eine gute Orientierung kann die Frage sein: nach welchen Begegnungen fühlst du dich eher stabiler, ruhiger oder klarer und nach welchen eher unruhig, erschöpft oder durcheinander? Genau diese Unterschiede sind wichtig für deine eigene Regulation. Und schließlich spielt auch die eigene Erwartung eine Rolle. Die Vorstellung, sich möglichst oft gut fühlen zu müssen, erzeugt zusätzlichen Druck. Gerade in sozialen Medien wird Glück häufig als das Ergebnis der richtigen Entscheidungen oder der richtigen Routinen dargestellt. Die Forschung zeigt jedoch, dass emotionale Schwankungen auch bei psychisch gesunden Menschen vollkommen normal sind. Wenn man versucht, diese Dynamik zu kontrollieren oder zu glätten, entsteht leicht ein zusätzlicher Stressor. Damit verschiebt sich auch hier die zentrale Frage. Nicht, wie kann ich mich besser fühlen, sondern was hilft meinem System, wieder in einen Zustand zu kommen, in dem ich klarkomme? Aus dieser Perspektive reichen oft schon ein paar verlässliche Basics. Eine Atemübung, die du im Alltag wirklich nutzen kannst, ein paar Reize, die dich beruhigen und ein oder zwei Menschen, bei denen du merkst, in ihrem Beisein geht es mir besser und ihre Gegenwart stresst mich nicht zusätzlich. Mehr ist natürlich immer möglich, aber nicht notwendig. Natürlich kannst du dein Repertoire erweitern, zum Beispiel durch weitere Atem- und Entspannungsübungen, durch Routinen wie Spaziergänge, Sport, Musik, Schreiben, zusätzliche Menschen, mit denen du dich sicher und geborgen fühlst, professionelle Unterstützung, wenn es passt, zum Beispiel Coaching oder Therapie. All das kann hilfreich sein, aber du brauchst nicht 10 Tools, 5 Routinen und ein riesiges Netzwerk an Menschen, um regulationsfähig zu sein. Es geht nicht darum, eine lange Liste an Tools und Routinen aufzubauen, die dann wieder nur Stress erzeugen. Wichtiger als viel ist, dass sich das, was du nutzt, überschaubar, alltagstauglich und vor allen Dingen entlastend anfühlt. Das war jetzt wieder richtig viel rund um Glück, Stress und Regulation. Deshalb hier noch einmal in Kürze zusammengefasst. Erstens, Glück ist kein Dauerzustand. Positive Gefühle entstehen vor allem dann, wenn sich etwas verändert. Und genau deshalb klingen sie auch wieder ab. Dass sie nicht bleiben, ist kein Defizit, sondern Teil ihrer Funktionsweise. Zweitens, entscheidend ist nicht, wie oft du dich gut fühlst, sondern wie du mit Belastung umgehen kannst. Gesundheitsrelevant ist vor allem, wie gut du nach Phasen von Stress oder hoher Aktivierung wieder in einen Zustand zurückfindest, in dem du zurechtkommst. Drittens, dein Nervensystem reagiert schnell. Und es geht um Regulation, nicht um Optimierung. Anspannung entsteht nicht zufällig, sondern folgt schnellen automatischen Bewertungen im Gehirn. Oft bevor du bewusst mitdenken kannst. Ziel ist es darum nicht, dich ständig zu optimieren, sondern Bedingungen zu finden, unter denen dein System wieder herunterreguliert werden kann. Viertens, Begriffe sollen helfen, entscheidend sind aber die konkreten Reaktionen. Ob jemand von Stress, Überforderung, Triggern oder Glimmern spricht, wichtig ist, dass die Begriffe dir helfen, besser zu verstehen, was in dir passiert. Im Kern geht es darum, welche Reize dich hochfahren lassen und welche dir helfen, zur Ruhe zu kommen. Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Thema weiter beschäftigt, findet ihr auf focus-gesundheit.de 2 passende Beiträge. Einen darüber, welche Fähigkeiten tatsächlich mit mehr Zufriedenheit im Leben zusammenhängen und einen dazu, wie Entspannung physiologisch funktioniert und was Körper und Nervensystem wirklich runterbringen. Beide verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema einsteigen wollt, in unserem Podcast auf Herz und Nieren haben wir außerdem 2 Folgen, die gut dazu passen. Eine über Resilienz und die Frage, wie sich mentale Widerstandskraft entwickelt und eine darüber, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Glück sprechen. Beide findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wenn ihr Themenwünsche für Kurz und Gesund habt oder euch bestimmte Fragen rund um Gesundheit schon lange beschäftigen, schreibt uns gern an podcast@focus-gesundheit.de. In 4 Wochen gibt es die nächste Folge von Kurz und Gesund. Bis dahin, bleibt gesund.